Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Literatur heute muss Friedensforschung sein, das hat Christa Wolf gesagt, als ihr der Büchnerpreis verliehen wurde. Das war 1980, also vor über 40 Jahren. Und heute könnte dieser Satz wieder eine traurige Aktualität haben. Ob und wie gegenwärtig das Werk von Christa Wolf ist, darüber sprechen wir gleich aus Anlass einer neuen Buchreihe. Vor der Wende, da wurde Christa Wolf als gesamtdeutsche Autorin gefeiert, mit vielen Preisen ausgezeichnet. Ihre Bücher wie Der geteilte Himmel, Kindheitsmuster oder Cassandra wurden viel gelesen und gelobt. Nach der Wende sah das anders aus und sie wurde zum Teil als DDR-Staatsschriftstellerin geschmäht. Welche Bedeutung Christa Wolfs Texte heute haben, darüber wollen wir sprechen, denn im Verbrecherverlag, da erscheint jetzt eine neue Reihe zu ihrem Werk unter dem Titel Christa Wolf Forum. Da schauen sich junge Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Perspektiven Christa Wolf und ihr Werk an. Der Eröffnungsband ist von der Literaturwissenschaftlerin Birgit Bockschweiger, die an der Uni Regensburg tätig ist, und dort bin ich auch mit ihr verbunden. Guten Morgen, Frau Bockschweiger.
Guten Morgen.
Und mit im Gespräch ist auch der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel, Professor an der Uni in Gießen und Mitglied im Vorstand der Christa Wolf Gesellschaft. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo, Herr Gansel.
Ja, hallo.
Herr Gansel, Sie sind ja Mitinitiator dieses neuen Forums. Sie haben schon ganz viel über Christa Wolf gearbeitet. Sie sind im Vorstand der Christa Wolf Gesellschaft. Was hat Sie denn jetzt an diesem neuen Projekt gereizt? Was ist da die Perspektive aufs Werk?
Naja, ich müsste dazu sagen, das ist ein Gemeinschaftsvorhaben der Christa Wolf Gesellschaft und natürlich auch des Vorstandes. Und diese Reihe, das Christa Wolf Forum, wie auch die dann ebenfalls im Verbrecherverlag erscheinende Reihe, das Christa Wolf Dossier, die sind im Vorstand geboren worden. Und wir haben uns gesagt, es geht darum, das Werk von Christa Wolf natürlich lebendig zu halten. Es ist eine der wichtigsten Autorinnen des 20. und 21. Jahrhunderts. Und dazu muss man etwas tun. Und insofern haben wir gesagt, es gibt neue Zugänge, es gibt das Christa Wolf Archiv in der Akademie der Künste, es gibt mithin also Quellen, die man neu erschließen kann und die auch neue Zugänge, so heißt es ja, zum Werk von Christa Wolf eröffnen können.
Frau Bockschweiger, Sie dürfen die Reihe eröffnen. Oppositionen im Dialog heißt Ihr umfangreicher Band und Sie haben sich da vor allem mit persönlichen Dokumenten, mit Archivmaterialien befasst. Können Sie das uns mal zusammenfassen, was Sie da untersucht haben und vielleicht auch, was Sie herausgefunden haben?
Ich werde es versuchen. bei meiner Arbeit war ich tatsächlich ganz viel in dem Lesesaal des in der Akademie der Künste in Berlin, in diesem Christa Wolf Archiv, und habe mir zu diesen Bänden zu diesen Werken, die Christa Wolf geschrieben hat, die ich betrachten wollte, tatsächlich dieses Arbeitsmaterial angeguckt. Das sind von Notizen aus Zeitungen, Artikeln aus Zeitungen, persönlichen Kommentaren an Rändern von Schriftstücken, alle möglichen Dokumente, und die zeigen eben diese Arbeitsweise Christa Wolfs und lassen einen tieferen Einblick in diese differenzierte Betrachtung von Wissensbeständen zu, die dann eben in einem literarischen Werk münden. Und mein Ansatz war, diese polemischen, zum Teil polemischen Deutungen des Werks Christa Wolfs aufzubrechen und zu gucken, was ist denn eigentlich wirklich passiert? Also was war wirklich Ihr Ansatz? Was waren Ihre Quellen? Und von diesem Urteil Staatsdichterin würde ich mich ganz weit entfernen.
Meinen Sie mit den polemischen Dichtungen, Deutungen vor allem das, dass eben dann die Wahrnehmung Ihrer Person davon vollkommen und dann auch eben Ihres Werks vollkommen davon bestimmt war, ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch?
Also das verschmilzt auch ein bisschen mit meinem Titel. Also polemisch meine ich, dass es so eine Art Entweder-Oder gibt manchmal in der Interpretation. Und Christa Wolffs Arbeitsweise zeigt aber ganz deutlich, dass sie auf kein Entweder-Oder hinaus wollte, sondern eine ganz umfassende Perspektive erarbeitet hat. Also polemische Deutung zum Beispiel in Cassandra, die eine Gesellschaft ist die DDR, die andere Gesellschaft ist die BRD und die bekriegen sich jetzt einfach. So leicht war der Zugang nicht und so würde ich auch sagen, war nicht die Intention von Christa Wolff. Und diese Auseinandersetzung mit den Quellen, die macht es möglich, eben hinter diesen ersten Eindrücken zu sehen, wie differenziert die Auseinandersetzung war und wie differenziert eigentlich auch die Botschaft der Bücher ist.
Herr Gansel, wie wird denn diese Botschaft oder wie wird überhaupt Christa Wolff Ihrer Meinung nach heute wahrgenommen? Sie erschließen ja jetzt Ihr Werk eben nochmal mit dieser Reihe wissenschaftlich, aber wird sie denn auch wirklich noch viel gelesen? Ist das eine Autorin, die noch in unsere Gegenwart hineinreicht?
Ich komme vielleicht nochmal zu der Aussage von Frau Bockschweiger. Man kann das nur unterstreichen, um es mal so zu sagen. Archivarbeit, und das habe ich öfter schon gesagt, und nicht nur ich, im Vorstand haben wir es auch betont, Archivarbeit ist in unserem Sinne eine Königsdisziplin für alle, die mit Literatur zu tun haben. Also mit anderen Worten, man kann immer nur den Slogan nochmal formulieren, zurück zu den Quellen, und nicht eine Interpretation löst die andere ab, und die hat mit dem, was die Autorin gemacht, was sie geschrieben, was sie gedacht hat, wo sie recherchiert hat, überhaupt nichts mehr zu tun. Um auf Ihre Frage zu kommen, wir haben uns einmal angeguckt, was eigentlich in den Rahmenplänen der einzelnen Bundesländer fixiert ist zu Christa Wolff. Das würde Ihre Frage ja teilweise schon beantworten, teilweise jedenfalls, weil es ja letztendlich darum geht, jüngere Leserinnen und Leser zu gewinnen für Werke von Autorinnen und Autoren, die mal bekannt gewesen sind. Und wenn man da reinschaut in die Rahmenpläne, dann kommt Christa Wolff in den meisten Bundesländern nach wie vor. Also mit dem geteilten Himmel, mit Cassandra, mit Nachdenken über Christa T. und auch mit selbstverständlich mit Auszügen, die man immer wieder findet aus Lesen und Schreiben, die ja, wie gesagt, dieser Aufsatz ist einer der wichtigsten. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, womit mein Lesen angefangen hat von Christa Wolff, dann war es nicht Nachdenken über Christa T., sondern war es dieser grandiose, wie ich nach wie vor finde, dieser grandiose Aufsatz Lesen und Schreiben, der ganz, ganz entscheidend natürlich in die Gegenwart gehört. Und wenn Sie mich fragen würden nach irgendwelchen Zitaten, mir würden sofort welche einfallen.
Ist das bei Ihnen auch so, Frau Bockschweiger? Haben Sie auch so eine Initialzündung, wo Sie sagen, das war so toll, dass ich bis heute quasi mein gesamtes Arbeitsleben auch ja dieser Autorin widme?
Also mein Zugang war die Lektüre von dem Roman Medea, Anfang der 2000er, also 1996 erschienen. Und ich habe das Anfang der 2000er gelesen und ich hatte einen total empathischen Zugang, um nicht zu sagen identifikatorischen Zugang. Das war noch vor meiner Zeit an der Universität und ich habe dann einfach gelernt, mich von diesem emotionalen Mitreißen, das meiner Meinung nach eine der größten Stärken von Christa Wolff ist, bei der Lektüre ihrer Werke zu distanzieren und eben dann in akademischen Formaten damit umzugehen. Aber die Initialzündung war für mich diese, wie ich finde, große Kunst der Autorin, sich einfühlen zu können in die Figuren.
Und Sie haben ja an der Universität, nehme ich an, auch viel mit jungen Leuten, mit jungen Leserinnen zu tun. Merken Sie da auch, dass das auf jeden Fall denen noch was zu sagen hat? Oder betreiben Sie da, sage ich jetzt mal, eher so historisch-kritische Forschungsarbeit?
Ich betreibe weniger historisch-kritische Forschungsarbeit. Vielmehr ist mir tatsächlich auch das sehr wichtig, mit jungen Menschen über so wichtige Werke ins Gespräch zu kommen. Und in der Auseinandersetzung in Seminaren oder dergleichen merke ich das ganz stark, wie diese Figuren immer noch mitreißen. Manchmal funktioniert die Sprache nicht so ganz, also ist nicht mehr die geläufige Sprache, jetzt zum Beispiel bei Kein Ort nirgends oder so. Aber was transportiert wird, der Inhalt, der ist immer noch sehr aktuell, hochaktuell und wird auch so verstanden. Und viele Studierende kennen auch Werke von Christa Wolff.
Und vielleicht ja auch sowas, wie Sie da machen, die Oppositionen im Werk von Christa Wolf anzuschauen. Da geht es ja auch, dass sie eben immer Gegensätze hinterfragen wollte. Das allein ist ja, könnte ja in unserer Zeit auch schon sehr produktiv sein.
Absolut, absolut.
Herr Gansel, ist denn da auch durch die Auseinandersetzung um die Person Christa Wolfs etwas verhindert worden in der, sagen wir mal, Weiterführung der Rezeption ihrer Texte?
Naja, ist ja klar, wenn Autoren, Autoren bevorzugt reduziert werden auf persönliche Informationen oder vermeintliche persönliche Informationen, dann kann das natürlich immer kontraproduktiv sein. Ne? Wir kennen einen anderen Autor, Uwe Jonsson. Christa Wolf hat 2010 den Uwe Jonsson-Preis bekommen, hat in der Laudatio bzw. in der Dankesrede auch über ihre Beziehung zu Uwe Jonsson etwas gesagt. Da gehört ja auch Gerhard Wolf dazu. Und Jonsson hat einen wichtigen Satz mal gesagt, in den Begleitumständen, private Mitteilungen zur Person entfallen. Es geht also um die Texte. Die Texte sind entscheidend. Womit ich gar nicht ignorieren will, dass natürlich die Leser auch immer interessiert daran sind, etwas über die Person zu erfahren. Nur in dem Augenblick, wo die Informationen zur Person im Zentrum stehen, vermeintliche Informationen, die teilweise ja gar nicht stimmig sind, werden natürlich Zugänge zu Werken verdeckt oder sie können verfälscht werden, sie können ein missliches Lied auf einen, misslichen Licht auf eine Autorin werfen. Und eine solche Reihe wie das Christa Wolf Forum oder auch das Christa Wolf Dossier wird versuchen, sachlich, interessant, ernsthaft den Spuren dieser Autoren nachzugehen und zu zeigen, was sie eben gerade diskutiert haben, was Frau Bockscheuer gesagt hat, wie wichtig das Werk von Christa Wolf ist. Denn jetzt vielleicht mal ein Zitat: Zu schreiben kann erst beginnen, wem die Realität nicht mehr selbstverständlich ist. Das ist das, was Sie, wenn ich das so sagen darf, ja eben angemerkt haben. Dialog, Pro und Contra, Diskussion, Gespräch, das sind die zentralen Marker bei Christa Wolf. Und vielleicht den Satz noch, wenn Sie mir den erlauben. Ich kenne keine einzige Autorin, auch keinen einzigen Autor, der so konsequent und beharrlich an die gesellschaftlichen wie eigenen blinden Flecken gegangen ist, wie das bei Christa Wolf der Fall ist.
Können Sie uns auch schon verraten, wie es weitergehen wird mit der Reihe?
Ja, es wird dann sicherlich demnächst der zweite Band im Verbrecherverlag erscheinen. Aber bevor ein zweiter Band erscheint, wird in der Dossierreihe etwas kommen im Verbrecherverlag, den wir ja ganz bewusst auch ausgewählt haben im Vorstand für diese beiden Reihen, wenn man so will, oder für diese große Reihe. Es wird in der Dossierreihe etwas kommen. Das machen wir zusammen mit Paul Werner Wagner, der eine wichtige Reihe initiiert hat, vor vielen Jahren wiedergelesen. Und da ging es um Nachdenken über Christa T. Also ich kann schon ein Versprechen abgeben, es wird dazu etwas kommen, zu Nachdenken über Christa T.
Christian Gansel und Birgit Bockschweiger, vielen Dank an Sie beide für dieses Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Und das Auftaktbuch in der neuen Reihe des Verbrecherverlags hat den Titel Christa Wolf, Oppositionen im Dialog, Schreibprozess und poetologisches Konzept und ist von Birgit Bockschweiger. Unsere Krimi-Bestenliste, die ist eine wirkliche Fundgrube für außergewöhnliche Leseerlebnisse. Und das scheint auch ein Krimi aus Japan zu garantieren, der es auf die aktuelle Liste geschafft hat. Bullet Train von Kotaro Isaka. In ihrer Heimat ist sie schon ziemlich erfolgreich und jetzt zum ersten Mal auch ins Deutsche übersetzt worden. Gerade noch rechtzeitig, möchte man sagen, denn auch Hollywood hat sich schon die Rechte an dem Stoff gesichert. Was an Bullet Train so toll ist, Jurymitglied Katrin Dörksen verrät.
Neue Krimis.
Ein Schnellzug fährt quer durch Japan, von Tokio in Richtung Norden nach Morioka, und an Bord sind 5 professionelle Killer. Das ist die Ausgangssituation in Kotaro Isakas Bullet Train. Der erste Killer soll einfach nur einen Koffer an sich nehmen und damit aussteigen. Dann gibt es die sogenannten Zitrusfrüchte, die eskortieren einen entführten Jugendlichen zurück zu Papa. Der nächste im Bunde heißt Kimura und versucht, einen Schüler zur Rede zu stellen, der seinen kleinen Sohn ins Koma befördert hat. Und dieser Schüler wiederum nennt sich der Prinz und hat einfach irre viel Spaß daran, Menschen zu manipulieren. Die zentralen Fragen sind jetzt erstens, Wie hängen all deren Missionen zusammen? Und zweitens, wie viele von diesen 5 Killern sind wohl am Ende noch am Leben? Bullet Train spielt fast ausschließlich im Zug und das wirkt sich natürlich auch auf die Action aus. Die muss super schnell, aber auch diskret vonstatten gehen. Man will ja die ganzen Mitreisenden nicht unnötig aufscheuchen. Aber das ist gar nicht so leicht, wenn plötzlich Genicke versehentlich brechen, weil eben dieser Zug ruckelt. Neben all dieser Action nimmt sich Isaka aber auch Zeit für Innerlichkeiten. Er wechselt zum Beispiel mit jedem Kapitel die Perspektive und damit auch den Tonfall, immer den Figuren angepasst. Kimura zum Beispiel ist ein total abgerissener Typ, ein Alkoholiker, der sich als Enttäuschung für seine Familie wahrnimmt, also so ein richtig tragischer Held. Die Zitrusfrüchte wiederum haben ständig total anspielungsreiche, gewitzte Dialoge miteinander. Das ist richtig so eine Buddy-Komödie oder auch Screwball-Comedy. Und der Prinz wiederum ist super arrogant, aber der hat auch ein echt schauspielerisches Talent. Der ist eigentlich ein richtiger Psycho. Und dementsprechend lesen sich dann auch seine Kapitel wie ein sinistrer Psychothriller. Im Sommer kommt ja schon die Verfilmung von Bullet Train in die Kinos mit Brad Pitt und Sandra Bullock in der Hauptrolle. Es gibt tatsächlich einige Actionfilme, die in Zügen spielen. Man denkt da zum Beispiel sofort an Snowpiercer. Der war ja super ambitioniert darin, auf diesem engen Raum einen kompletten gesellschaftlichen Mikrokosmos abzubilden. Und genau so ist Bullet Train eben nicht. Es gibt eine Stelle im Buch, da sagt der Prinz, es gibt keinen Gott. Und wenn, dann hat er uns bloß in einen Glaskasten geworfen und guckt, was passiert. Und genau das ist eigentlich der Job von Kotaro Isaka. Er ist sozusagen Gott, also der Auftraggeber, der seine Figuren in dieses geschlossene Setting setzt, in den Glaskasten und der den dann buchstäblich ins Rollen bringt und einfach guckt, was passiert. Und das ist sogar in Textform schon ganz großes Kino.
Katrin Dörksen über Bullet Train von Kotaro Isaka. Aus dem Japanischen übersetzt hat das Buch Katja Busson und erschienen ist es bei Hoffmann und Campe. Und es ist auf Platz 8 unserer Krimi-Bestenliste. Was es da noch alles zu entdecken gibt, die komplette Liste, die finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie Fragen zu den Krimis haben, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vor 3 Jahren, im Jahr 2019, hat Peter Handke den Literaturnobelpreis bekommen und danach und drumherum wurde vor allem über seine politische Haltung und seine Person heftig diskutiert und weniger über seine Texte. Das wollen wir jetzt tun, gerade nämlich ist ein neues Buch von Peter Handke erschienen und Jörg Margenau hat es gelesen. Innere Dialoge an den Rändern 2016 bis 2021 ist der Titel, ist schon gleich so ein typischer Handke-Titel. Oder?
Das ist ja nicht das erste Journal von ihm, das erscheint, aber der Titel selbst, Innere Dialoge, ist natürlich der schönere Begriff, als wenn man Selbstgespräche sagen würde. Handke hat in Interviews immer darauf hingewiesen, wie gerne er mit sich selber spricht und ständig mit sich selber rede. Und er braucht das auch. Ansprachen an mich selber nennt er das in diesen Texten, die häufig mit der Aufforderung beginnen und jetzt sag du oder kann mir einer erklären, warum? Und dann ist man im Gespräch verstrickt mit sich selbst. Also er konstruiert sich ein Gegenüber, ein Du, das für ihn existenzstiftend ist. Er braucht das wie eine Religion, sagt er auch, dieses Du. Und dieses Du ist natürlich er selbst. Das ist ein Ich-Du-Gespräch und zeichnet dieses Buch aus. Das Dialogische, das dann auch das Denken bestimmt, die Einrede, der Einspruch, dass nicht so ist, wie es ist, sondern immer auch von der anderen Seite her betrachtet werden kann.
Ich stelle mir gerade vor, wie er da barfuß durch den Wald spaziert, denn das macht er ja auch leidenschaftlich gern und mit sich selbst spricht. Auch könnte auch gruselig sein. Worüber spricht er denn da mit sich selbst?
Es ist zum Glück ja nicht alles Dialog in diesen Heften, in diesen Aufschrieben. Es gibt auch Aphoristisches. Zum Glück ist es nie so lebensweisheitshaft, sondern es sind doch oft auch sarkastische Sätze. Sehr gut gefällt mir zum Beispiel der Satz, seit ich mich selber kenne, fürchte ich die Tiere. Da kann man dann schon lange drüber nachdenken. Das schildert vielfältig, was das jetzt über die Tiere und was es über Peter Handke aussagt. Er neigt grundsätzlich eher zum Stimmungshaften als zum Festgelegten. Er ist eher ein Beobachter als ein Verkünder. Er schreibt über oder aus Schmerz, Trauer, Ekel, Wut, Fremdheit heraus und versucht immer auch aus diesen doch eigentlich eher negativen Impulsen positive Energie zu gewinnen. Er produziert keine Wahrheiten, er tastet eher so die Welt mit den Sinnen und mit den Wörtern ab. Und man kann, das finde ich sehr schön, dabei beobachten, wie ein Schriftsteller übt, wie er Worte sucht. Es gibt da so tägliche Etüden eigentlich, wie ein Pianist, der so seine Tonleitern spielt. So betreibt er dann Wortsuche, wenn er Beiworte sucht und dann den Schmetterlingsflug verschwenderisch nennt oder das Morgenlicht unbesiegbar oder die Dummheit unverwüstlich oder wenn er Verben zu Substantiven sucht. Auch das ist so etwas, wo man merkt, das fällt nicht vom Himmel, die Ausdrucksfähigkeit, sondern da muss man wirklich jeden Tag dran arbeiten. Und das ist auch ein, finde ich, interessant zu beobachtende Tätigkeit in diesem Buch.
Aber das ist ja dann jetzt kein klassisches Tagebuch, auch irgendwie kein Werkstattjournal, sondern irgendwie was dazwischen, sowas Schwebendes, Neuerfundenes, oder?
Ja, das ist für Handke aber überhaupt nicht neu, sondern das zeichnet ihn aus. Er ist ja nicht einfach nur ein Schriftsteller, der Bücher schreibt und Waren produziert, sondern er ist eine schreibende sprachliche Existenzweise, die durch die Welt wandelt. Alles, was er sieht und aufnimmt, wird in Sprache, in Ausdruck umgewandelt. Oder ich würde noch deutlicher sagen, erst wenn es formuliert und begriffen ist, in Begriffen, ist es da. Also das Existierende ist Sprache. Und wie das geht und wie man so durch die Welt geht als einer, der alles aufschreibt und ständig mitschreibt und im Mitschreiben aber auch schon Ideen produziert, das ist das Genre. Und das ist kein Genre, sondern das ist Peter Handke selbst. Also man kommt ihm da durchaus nah. Es sind auch Maximen, die der Schriftsteller an sich selbst richtet, wenn er schreibt, kein Tag ohne unbekannten Weg. Das ist eine von vielen 11. Geboten, die in diesem Buch vorkommen. Das ist auch so eine Übung, 11. Gebote zu erfinden. Lange Sätze, kurze Worte heißt ein anderes. Oder du sollst dauern. Und ein paar Jahre später schreibt er dann, du sollst der Vergänglichkeit die Ehre erweisen. Also diese Maximen sind auch nicht so beschaffen, dass sie da Wahrheiten verkünden, sondern das sind Aufforderungen. Aber es kann auch das Gegenteil durchaus stimmen. Und dass das Gegenteil nicht immer dann das andere aufhebt, sondern beide Wahrheiten nebeneinander existieren, auch das macht diese Dialoge an den Rändern aus. Und diese Ränder im Übrigen sind ja auch in Übergang zwischen innen und außen immer angesiedelt. Es sind zwar innere Dialoge, aber an den Rändern zur Welt. Das Innere ist etwas, was von außen wahrgenommen wird. Also es gibt nicht so dieses, hier bin ich, dort ist die Welt, sondern es gibt nur diese sprachliche Einheit, die Existenz an den Rändern.
Und dieses sprachliche, sich die Welt erschließen, das Abtasten und Erforschen, überträgt sich das? Ist das ja wahrscheinlich wie so eine Wahrnehmungsschulung?
Das ist absolut so, ja. Das ist ein Blick, den man, also man liest da so eins nach dem anderen und kann mit vielen Dingen auch nichts anfangen. Aber es ist doch eine Sensibilitätsschulung, dieses ganze Buch, dass man bemerkt, wie genau man gucken kann und was man aufnehmen kann und was auch wichtig sein kann. Es geht ja eher um Nebensächlichkeiten, um Details, um sinnliche Eindrücke. Und das in der Summe, ich würde sagen, man muss das jetzt ganz sicher nicht von vorne bis hinten durchlesen. Man kann drin blättern, man kann auch im E-Book dann nach Stichworten suchen. Das ist auch sehr reizvoll, wenn man sich da so seine eigene Schneise schlägt. Und ein Buch eher für Handke-Experten als für jetzt Leser, die sich mit einem Buch zurücklehnen und schmökern wollen. Es ist ein Begleitbuch, ein Blätterbuch, ein Handke-Buch.
Jörg Margenau über ein neues Buch von Peter Handke, Innere Dialoge an den Rändern 2016 bis 2021, erschienen bei Jung und Jung in Salzburg und es gibt auch die Marbacher digitale Edition dazu. Frauen und Kinder zuletzt, so heißt das neue Sachbuch von Sabine Rennefanz, das nochmal klar und deutlich analysiert, wie sehr alte Rollenmuster in der Pandemie wirksam geworden sind, weil deutlich mehr Frauen zu Hause bleiben und Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen mussten. Die österreichische Schriftstellerin Mareike Fallwickel wiederum zeigt in ihrem aktuellen Roman Die Wut, die bleibt, was passiert, wenn eine Frau an all diesen Belastungen zerbricht. Mit beiden Autorinnen habe ich vorgestern im Literaturhaus Berlin gesprochen und heute Abend können Sie einen Teil der Diskussionsveranstaltung in unseren Zeitfragen Literatur hören. Hier ein Ausschnitt, der mit Mareike Fallwickel und ihrem Romananfang beginnt.
Sie erhebt sich und niemand achtet darauf, weil sie denken, sie hat es vergessen. Sie hat doch gekocht, weil sie denken, sie ist die Mutter. Sie ist mit 3 Schritten vom Abendbrottisch bei der Balkontür, öffnet sie, schaut nicht zurück, macht noch 2 weitere Schritte und dann diesen einen.
Mareike Fallwick, vielen Dank. Das ist ein ziemlicher Hammer, finde ich, dieser Einstieg. Also die dreifache Mutter springt einfach mal so vom Balkon und ist weg. Wie haben Sie das gelesen, Sabine Rennefanz, mit all den Fakten, die Sie wiederum zu dieser katastrophalen Situation vieler Mütter auch im Kopf hatten wahrscheinlich?
Nein, dieses Bild, also diesen Satz, dann springe ich vom Balkon, den habe ich auch sehr oft gehört. Und diese erste Seite, die hat mich auch total geflasht. Und ich finde, so ein Roman öffnet einfach nochmal einen ganz anderen Raum, wenn man über die Pandemie spricht. Und auch gerade, da werden wir noch hinkommen, also was lernen wir daraus, was können wir tun? Und auch gerade die Frage natürlich, haben wir zu wenig protestiert, haben wir uns zu wenig gewehrt?
Ich finde vor allem interessant, dass Johannes, also der Vater, der in dem Moment zurückbleibt, sich sofort automatisch an die nächste weibliche Person wendet, seine eigene Mutter. Er holt die Oma ins Haus. Und man weiß das ja auch aus so Ländern in Osteuropa, wenn dort die Mütter das Zuhause verlassen, um bezahlte Care-Arbeit irgendwo anders zu leisten, dann werden diese Lücken gefüllt von anderen Frauen. Dann kommen die großen Schwestern, die Omas, die Tanten, die Cousinen.
Ja, und das ist ja auch für den modernen Vater so typisch, ne? Also der moderne Vater passt gerne mal 3 Stunden am Wochenende auf, aber sobald man 3 Tage weg ist, muss dann die Oma oder die Schwester oder so kommen.
Ja, und es ist kurios, wie normal wir das finden. Und auch, dass ja später dann Sarah diese Fürsorgearbeit übernimmt, die selber gar keine Kinder hat, die nie auf Kinder aufgepasst hat. Aber sie ist einfach weiblich und wir haben das so sehr miteinander verknüpft, Care-Arbeit und Weiblichkeit, dass uns das nicht seltsam vorkommt, während es aber sehr komisch wäre, würde er sich an einen Mann wenden, würde er einen Freund holen.
Oder es selber machen. Da hat er
zum Beispiel.
Frauen und Kinder, zuletzt über Gerechtigkeit in der Krise, haben Mareike Fallwickel und Sabine Rennefanz im Berliner Literaturhaus diskutiert und aus ihren aktuellen Büchern gelesen. Und mehr von dieser Veranstaltung können Sie heute Abend hören, ab 19.30 Uhr in den Zeitfragen Literatur.
Straßenkritik.
Ich bin Thomas Wolf und das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Der Polizist von John Grisham. Und so ganz grob geht es um einen Jungen, der seinen Adoptivvater erschießt, nachdem der Adoptivvater seine Mutter verprügelt hat. Das ist ein schwarzer Junge, das heißt, da kommt noch so ein bisschen so eine Rassismuskomponente rein. Und dann geht es eigentlich das ganze Buch darum, wie der Anwalt des Jungen versucht zu argumentieren, dass das im Grunde Notwehr war, dass er diesen Mann erschossen hat. Und das ist so ein bisschen der Konflikt, der sich auch durch dieses Buch zieht, was mir auch irgendwie gut gefallen hat. Dass man selber als Leser auch sich so ein bisschen ein Bild machen muss, ob das jetzt Notwehr war oder nicht. Was mir nicht so ganz gut vielleicht gefallen hat, ist, meistens ist es bei John Grisham Büchern so, dass diese Verfahren, die er darstellt, eben sehr realistisch sind an dem, wie sowas wirklich abläuft in den USA. Und da verlässt man sich dann als Leser ein bisschen drauf und wenn man dann ganz am Ende liest, wie heißt das, im Epilog, irgendein Gesetz XY gibt es in Wahrheit gar nicht, auf das er sich dann aber berufen hat, dann ist man ein kleines bisschen enttäuscht, euch zumindest.
Thomas Wolf liest in Hamburg von John Grisham, Der Polizist. 3 Übersetzer hat dieses Buch, Bea Reiter, Imke Walsch, Araya und Christiana Dornruhl. Und erschienen ist es bei Heine. Das Wochenende naht und damit endlich Zeit zum Lesen, vielleicht schon im Garten oder Balkonliegestuhl oder gemütlich auf dem Sofa. Wer diese Woche hier bei uns in der Lesart noch nicht den richtigen Lesestoff gefunden hat, hat jetzt nochmal die Chance auf besondere Tipps von Frank Menden, Buchhändler bei der Hamburger Buchhandlung Stories. Hallo Herr Menden, schön Sie zu hören.
Hallo Frau Gerg, vielen Dank für die Einladung.
Sie als Profi und Vielleser, wo lesen Sie denn am liebsten? Im Bett, am Schreibtisch, im Liegestuhl?
Im Bett und im Liegestuhl, wenn es ein Liegestuhl irgendwie in Reichweite ist. Und natürlich gerne am liebsten am Meer.
Ah, am Meer. Und haben Sie da dann bestimmte Rituale? Brauchen Sie da noch irgendwas dazu oder reicht das Buch?
Das Buch und was Süßes, ehrlich gesagt.
Na, das ist wirklich dann das Rundum-Wohlfühl-Paket. Und haben Sie auch in so einem Setting die 3 Bücher gelesen, die Sie für uns ausgesucht haben?
Tatsächlich ja, wobei da eher die Couch und das Bett, die Schokolade war auf jeden Fall dabei, der Liegestuhl fehlte allerdings.
Ah, Sie haben jetzt schon richtig Lust gemacht, jetzt also los zu den Titeln. Mit welchem fangen wir an?
Fangen wir einfach an mit Laurie Petit-Mingin, Was es braucht in der Nacht. Das ist die Geschichte eines Mannes, der recht früh die Frau verliert. Die beiden Söhne sind 7 und 10 Jahre alt. Er kümmert sich gut um sie alleine, aber es geht mehr recht als schlecht. Bis auf einmal der ältere Füßer, der als Spitznamen, der rutscht in der Schule so ein bisschen ab. Das anvisierte Studium in Paris muss er an seinen jüngeren Bruder abtreten. Das ist eigentlich nicht so schlimm, denkt der Vater. Auch Füß denkt das. Und dann entdeckt der Vater, dass Füß nicht nur in der Schule abgerutscht ist, sondern auch in eine merkwürdige Gruppe von Freunden hinein. Das ist nämlich eine Clique aus Rechtsextremisten.
Und was passiert dann?
Dann erfahren wir, wie strapazierfähig die Liebe dieses Vaters zu seinem Sohn ist. Wie lange man eher die Augen verschließen kann vor dem, was da passiert ist. Und vor allem, wie verhält man sich dann, wenn das nicht mehr geht. Wenn der Sohn dann tatsächlich irgendwann ins Gefängnis kommt. Das sind nur 157 Seiten, Entschuldigung. Da ist wirklich kein Wort zu viel. Da sitzt jeder Satz und die Tragödie bahnt sich wirklich unaufhaltsam ihren Weg. Und vor allem das Ende, das vergisst man einfach nicht. Sehr beeindruckend und sehr erschütternd.
Und auch ungewöhnlich, so alleinerziehender Vater und auch noch diese Radikalisierungsgeschichte. Was steht da mehr im Fokus?
Das kippt in der Hälfte, würde ich tatsächlich sagen. Am Anfang steht wirklich dieses Alleinerziehende, wie der Vater versucht, sich um seine Jungs zu kümmern und alles irgendwie richtig zu machen, denen wirklich die Mutter auch mitzuersetzen. Und er erkennt dann tatsächlich, dass er darüber völlig vergessen hat, sich auch um das Emotionale zu kümmern oder auch, dass die Alltagspolitik, mit denen irgendwie die Jungs, er selber ist Gewerkschafter und er versäumt es dann aber, die Jungs irgendwie mit auf seinen Weg zu nehmen. Also er denkt, die kriegen das so vorgelebt von ihm, das muss reichen und er merkt, es reicht aber leider dann doch nicht.
Also die Geschichte eines alleinerziehenden Vaters, was es braucht in der Nacht, übersetzt von Holger Fock, erschienen bei DTV. Dann haben wir hier noch auf der Liste einen Briten, und zwar John McGregor, Stürzen, Liegen, Stehen. Was ist das für ein Buch?
Ja, das Cover mutet ja, da ist eine Eisscholle drauf, hinten Eisberge, es mutet wie ein Abenteuerroman an und es beginnt tatsächlich auch so, spielt in der Antarktis und da sollen 2 junge Geowissenschaftler unter der Leitung von Robert Doc Wright die veraltete Kartografie auf den neuesten Stand bringen. Da zieht überraschend ein Sturm auf, die 3 Männer werden voneinander getrennt und nur Robert schafft es tatsächlich in die rettende Basisstation und dort erleidet er einen Schlaganfall, bevor er die Rettung rufen kann. Und da switcht der Roman komplett in ein anderes Genre, denn hier ab sofort geht es darum, wie die Frau von Doc Wright sich mit diesem Schicksal ihres Mannes und vor allem, ne, wie sie als Angehörige damit zurechtkommen muss, jetzt plötzlich komplett zurückzustehen. Sie ist selber Forscherin, Wissenschaftlerin. Sie muss komplett zurückstecken, um sich um ihren Mann zu kümmern, der natürlich dem Ganzen sehr, sehr wütend gegenübersteht, weil er ist sehr hilflos und der ist es überhaupt nicht gewohnt. Er war jemand, der immer selbstständig war im Leben, sehr autark war, immer ganz viel unterwegs war und den macht das wahnsinnig wütend und zugleich droht natürlich noch ein Prozess im Hintergrund, denn er hat ja seine Aufsichtspflicht verletzt und man fragt sich, warum hat er sich nur alleine in diese Hütte aufgemacht und hat die beiden jungen, etwas unerfahrenen Geowissenschaftler zurückgelassen.
Also auch da geht es ums Zwischenmenschliche und wie kompliziert Beziehungen sein können. Bei John McGregor, Stürzen, Liegen, Stehen, ist bei Liebeskind erschienen und ich vermute auch Fallstudie von Graham McRae Burnett hat was mit unseren Beziehungen zu tun, denn da dieser schottische Autor, habe ich gelesen, der führt in die Welt der Psychotherapie.
Ja, genau. Und wir sind in den 60er Jahren. Da spielt der Hauptteil der Geschichte, wobei, als Klammer, 2019 erhält ein Autor einen Brief von einem gänzlich Unbekannten, der eben Tagebücher schickt, einer Verwandten und sagt, das wäre, glaube ich, eine ganz tolle Grundlage für einen Roman, denn seine Cousine habe diese Tagebücher geschrieben und die hat sich mit dem Selbstmord der älteren Schwester überhaupt nicht abfinden können, hat sich dann Therapie bei genau dem Therapeuten begegnet, den sie schuldig gemacht, also den sie für schuldig findet, ihr den Schwester in den Suizid getrieben zu haben. Und die hat sich dann selber eine andere Persönlichkeit gegeben, hat sich Rebecca Smythe genannt und sich dann wirklich im London der 60er Jahre den berüchtigten Therapeuten Collins Braithwaite als Patientin hat sie sich dort eingeschlichen. Und das ist ein Wahnsinnsbuch, weil es entzieht sich wirklich jeglicher Genre. Festlegung. Das hat ein bisschen was vom Krimi. Es ist ein Gesellschaftsroman. Es ist wirklich so eine ganz vergnügliche Studie. Sehr ironisch geschrieben. Es geht um gesellschaftliche Erwartungen versus der inneren Realität. Es geht um instabile Persönlichkeiten. Die psychische Gesundheit ist wichtig. Es gibt Seitenhiebe auf die Gegenkultur der 1960er. unglaublich intelligent gemacht. Man wird auf wahnsinnig viele falsche Fährten geführt und am Ende gibt es eine ganz tolle Schlusspointe, finde ich.
Also ein toller Tipp, Fallstudie von Graeme McRae Burnett, übersetzt von Georg Deggerich, erschienen bei Camper und empfohlen von Frank Menden von der Hamburger Buchhandlung Stories. Vielen Dank, Herr Menden, alles Gute.
Vielen Dank, Frau Gerg.